Das folgende Interview ist eine Übersetzung einer englischen Kassette mit dem Originaltitel What Happened at Bethel in Spring 1980 von Randall Waters und Robert Sullivan, zwei Brooklyner Bethel-Mitarbeitern.
Was geschah in der Weltzentrale der Zeugen Jehovas im Frühling 1980? Unruhen im Werk gab es schon seit Jahren in der Organisation, bekannt als Wachturmgesellschaft. Diese Unruhen traten im Frühling 1980 an die Oberfläche und es wurden Anstrengungen unternommen, diese Meinungsverschiedenheiten vor den Anhängern der Organisation, bekannt als Jehovas Zeugen, zu verheimlichen. Ein prominentes Glied der leitenden Körperschaft, der Neffe des Präsidenten der Organisation, wurde aus der leitenden Körperschaft entlassen und kürzlich ausgeschlossen. Dieser Mann war fast sein ganzes Leben ein Zeuge Jehovas. Er wurde als einer der gesalbten Klasse betrachtet und war für das Schreiben der Wachturmpublikationen wie Jakobuskommentar, Jugend- und Familienbuch verantwortlich. Andere angesehene Glieder der Schreibabteilung wurden ebenfalls Gegenstand einer strengen Befragung und schließlich ausgeschlossen oder gingen freiwillig, indem sie die Organisation verließen. Diese Männer waren für das Schreiben eigener Wachturmartikel und Wachturmpublikationen wie Wähle den besten Lebensweg, Das Leben hat doch einen Sinn, dem Wahrheitsbuch und dem vielgebrauchten Bibellexikon Hilfe zum Verständnis der Bibel verantwortlich. Diese Bücher wurden von Jehovas Zeugen weit und breit gelesen und anerkannt. Sie vertrauten ihnen als feste Speise zur rechten Zeit von, wie sie es nennen, Gottes Organisation. Die Schreiber dieser Bücher glauben nicht mehr, dass die Wachturmgesellschaft der alleinige Kanal der Wahrheit ist. Was veranlasste so viele Mitarbeiter des Hauptbüros plötzlich zum Gehen? Warum haben sich so viele Zeugen Jehovas auf der ganzen Welt kürzlich von der Wachturmorganisation zurückgezogen? Was war der Kernpunkt des Meinungsstreites? Warum sind nicht alle Tatsachen den Zeugen in ihren lokalen Königreichssälen zugänglich? Randall Waters und Robert Sullivan lebten und arbeiteten in Bethel, dem Wachturmhauptbüro in Brooklyn, New York, während dieser Zeit des Aufruhrs. Robert Sullivan wurde im August 1976 als Zeuge Jehovas getauft. Er diente als Hilfspionier und Pionier. Dann zog er nach New York, wo er in Bethel lebte und arbeitete, und zwar vom August 1979 bis März 1981. Robert war Dienstamtgehilfe in Bethel und seine Arbeit war, die Maschine zur Herstellung von Bucheinbänden zu bedienen. Randy Waters wurde im November 1972 als Zeuge Jehovas getauft. Vor seinem Umzug ins Bethel diente er als Pionier. Randy lebte und arbeitete von November 1974 an fast 6 Jahre in Bethel. Er arbeitete in der Druckerei und erreichte schnell verantwortungsvollere Stellungen und wirkte bei der Umstellung der Fabrik von Buch auf Offsetdruck mit. Randy bereiste auch unter der Leitung der leitenden Körperschaft und der Dienstabteilung die nordöstlichen Vereinigten Staaten, um öffentliche und DIA-Vorträge zu halten. Randy verließ das Bethel im Juli 1980. Robert im März 1981. Lasst uns herausfinden, warum sie es verließen und wie es ihnen danach erging. Randy, ich nehme an, dass einige vermuten, dass du die Organisation nicht freiwillig verlassen hast. Bist du je eines Fehltritts angeklagt worden oder standest du je in Gefahr, ausgeschlossen zu werden, bevor du selbst gegangen bist?
Nein, keinesfalls. Ich verschaffte mir immer einen guten Ruf. Ich kann dir Briefe zeigen, die beweisen, dass ich das Bethel mit einer Empfehlung verlassen habe. Im Bethel und in der Versammlung kannte man mich als, wie sie es nennen, linientreu, als jemand, der die Regeln der Organisation genau befolgt. Ich war auch Bethel-Ältester und verließ daher das Bethel mit einem guten Ruf.
Randy, würdest du nun sagen, dass du über das, was im Bethel geschah, gestrauchelt bist? In anderen Worten, bist du lediglich über das Verhalten von Menschen gestolpert?
Nein, das war es nicht, obwohl ich dazu allerdings viele Gelegenheiten gehabt hätte. Wenn du im Bethel bist, erkennst du, dass Menschen miteinander Probleme haben. Personalprobleme. Besonders wenn es um Aufsichtsstellungen geht. Es gibt immer Leute, die jemand auf die Füße treten. Wenn du eine Zeit im Bethel bist, gewöhnst du dich daran und wenn überhaupt, dann würde ich sagen, ich bekam ein dickes Fell gegenüber Personen, die sich gegenseitig auf die Füße treten. Ich habe das Betel wirklich deshalb verlassen, weil ich erkannte, dass sie falsche Lehren verbreiten.
Und wie sieht das bei dir aus, Robert?
Ich hatte auch einen guten Ruf bei der Gesellschaft und ich habe einen Empfehlungsbrief der Versammlung in New York, die ich besuchte. Was das Straucheln über Menschen betrifft, nein, ich bin nicht über Menschen gestrauchelt, denn ich habe mich der Gemeinschaft mit Jehovas Zeugen erfreut. Einige von ihnen waren meine besten Freunde, und obwohl sie nicht mehr mit mir sprechen, betrachte ich sie immer noch als Freunde. Ihr Lebenswandel im Ganzen gesehen liegt weit über dem Durchschnitt. Ich bin nicht über Menschen gestolpert. Es war die Tatsache, dass sie falsche Lehre verkünden.
Ihr beiden habt also das Betel in gutem Ansehen verlassen und ihr wart beide treue Zeugen. Was veranlasste euch denn, über die Lehren der Gesellschaft nachzudenken?
Nun, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, bis um das Jahr 1979. Ich erinnere mich, wie ich und drei weitere Betelälteste auf einer Geschäftsreise nach Massachusetts waren. Wir waren auf dem Weg, um Material für die Druckmaschinen zu kaufen. Im Auto begannen wir uns über Römer 3 zu unterhalten, besonders über die Verse 27 und 28, wo gesagt wird, dass Christen wegen ihrem Glauben in Christus gerettet sind und nicht durch eigene Werke. Wir sprachen darüber, dass die Gesellschaft eine Reihe von Regeln hat, die man befolgen muss. Zum Beispiel, ein Zeuge Jehovas darf keiner Bluttransfusion zustimmen, darf nicht rauchen, nicht wählen, keinen Militärdienst leisten, keine Feier- und Geburtstage halten und keine Fahne grüßen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge von Dingen, die sie tun müssen. Sie müssen von Haus zu Haus gehen, sie müssen das, was sie als Evangelium betrachten, predigen, und tatsächlich hatten sie vor Jahren sogar eine Quote, nach der sie mindestens 10 Stunden im Monat predigen und eine bestimmte Anzahl von Literatur verbreiten sollten. Sie sagen dir, dass du die Zusammenkünfte besuchen musst und dass du ohne Fragen zu stellen das annehmen musst, was der Wachturm sagt. Und das sind nicht nur Empfehlungen, sondern wirklich Regeln, um ein Zeuge bleiben zu können.
Noch bevor diese Dinge im Betel geschahen, hatte ich einige Fragen zum Galaterbrief. Randy und ich sprachen recht oft darüber. Aber als wir nun diese anderen Texte in Römer lasen, sprachen wir noch öfters darüber und begannen Römer 7, Vers 6 zu schätzen. Es heißt dort, dass wir Gott nicht auf die alte Weise dienen, indem wir mechanisch einem Bündel von Regeln folgen, sondern auf die neue Weise mit unserem Herz und Sinn.
Nun, es ist offensichtlich klar, dass die Bibel uns sagt, dass wir nicht Regeln benötigen, um Errettung zu erlangen. Meint ihr also, dass die Wachturmgesellschaft Regeln hat, die ihre Anhänger befolgen müssen, um gerettet zu werden?
Ganz genau. Und wirklich, wenn ein Zeuge sich weigern würde, diesen Regeln der Gesellschaft zu folgen, obwohl sie sich von Zeit zu Zeit ändern, würde er ausgeschlossen werden. Und sie glauben, dass Ausgeschlossene ihr Leben in Harmagedon verlieren werden, wenn sie nicht zu den Lehren der Organisation zurückkehren. Und auf der anderen Seite, wenn du alles tust, was man von dir gemäß der Organisation erwartet, dann wirst du vielleicht Leben erlangen. Es gibt also keine Gewissheit darüber.
Wendy, hast du das mit anderen Betelmitarbeitern besprochen?
Ja, das habe ich getan. Nicht lange danach habe ich mich mit Römer und Galater beschäftigt und begann, diese Briefe allein zu studieren. Außerdem erfuhr ich, dass eine ganze Anzahl von Betelmitarbeitern montagsabends nach dem Wachtungsstudium, das die Betelfamilie hatte, zu privaten Studien zusammenkam. Sie kamen in ihren eigenen Zimmern zusammen und betrachteten im Grunde die Bibel Kapitel für Kapitel und unterhielten sich darüber. Der große Unterschied war, dass sie dazu nicht die Wachturmpublikationen verwandten, sondern nur die Bibel und offen darüber sprechen konnten. Und es ist interessant, dass viele Betelmitarbeiter an diesen selbstständigen Studien beteiligt waren. Selbst wenn einer in einem Studium war, wusste er vielleicht nicht, dass auf der anderen Seite des Flurs ein weiteres Studium stattfand. Es war fast geheim. Aber es waren eine ganze Anzahl von Studien, die stattfanden.
Wie viele sind vom Wachturmhauptbüro in der Leitenden Körperschaft?
Als ich dort war, waren es 17. Durch die Absetzung von Ray Friends waren es 16 und der Tod von William Jackson verringerte die Anzahl auf 15.
Hat irgendjemand von der leitenden Körperschaft die Lehre der Wachturmgesellschaft bezüglich Glauben und Werke in Frage gestellt?
Ja, das kann man bis in die frühen 60er Jahre zurückverfolgen. Das war zu der Zeit, als der Präsident der Gesellschaft, Nathan Knorr, drei Männer zu einem besonderen Schreibkomitee ernannte, um das Buch Hilfe zum Verständnis der Bibel zu schreiben. Es sollte ein Lexikon werden, das alle biblischen Begriffe in alphabetischer Reihenfolge behandelt. Dieses Buch enthält einen Abschnitt über Chronologie und darin eine Abhandlung, die die Wichtigkeit der Jahre 607 und 1914 zeigt, um die Zeiten der Nationen zu bestimmen und auch das Jahr 1975 als das Ende von 6000 Jahren menschlicher Existenz. Der Präsident Nathan Knorr und der Vizepräsident Fred Frantz sagten ihnen, dass sie die Bibel unabhängig von dem, was die Gesellschaft lehrt, erforschen sollten. Und wenn sie etwas finden würden, das die Gesellschaft nicht lehrt, dann sollten sie das die leitende Körperschaft wissen lassen. Und sie würden Schritte unternehmen, um es zu berichtigen. So entdeckten sie zum Beispiel, dass die Christenversammlungen des ersten Jahrhunderts offensichtlich eine Ältestenschaft hatten. Und so führten sie Anfang der 70er Jahre eine im Turnus abwechselnde Ältestenschaft ein. Sie entdeckten jedoch auch einige andere interessante Dinge. Als dann 1975 kam, wandten sie sich wiederum dem Studium über Chronologie zu, da sie sich wunderten, warum das Ende 1975 nicht kam. Die meisten Zeugen erwarteten es zu jenem Zeitpunkt. Und nebenbei bemerkt hatte die Gesellschaft dieses Datum auch ziemlich hoch gespielt, so dass in Erwartung des Endes viele sogar ihre Häuser und ihren Besitz verkauften. Als nun diese Männer der Schreibabteilung ihre Chronologie einer Nachuntersuchung unterzogen, fanden sie einige sehr interessante Dinge. Einige Daten, die die Gesellschaft früher gebrauchte, wurden vorher einfach als Tatsache vorausgesetzt, wie zum Beispiel das Jahr 607 und auch 1914. Als sie das nun überprüften, mussten sie feststellen, dass für das Jahr 607 als akkurates Datum in der Bibel eigentlich keine Grundlage gegeben ist. Auch nicht für das Jahr 1914, das keine andere Bedeutung hat als den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Doch wenn 1914 als ein zuverlässiges Datum verworfen werden muss, dann müssen eine Reihe anderer Dinge in Frage gestellt werden, denn ihr Glaube gründet sich auf 1914. Zum Beispiel, kehrte Jesus im Jahre 1914 unsichtbar zurück? Die Bibel selbst weist überhaupt nicht auf dieses Jahr. Die Wiederkunft Christi sollte tatsächlich sichtbar sein, etwas, das alle Menschen sehen würden. Gemäß der Schrift also würde es etwas sehr Offensichtliches sein. Wenn jedoch Jesus Christus nicht 1914 wiederkam, dann gibt es auch keine solche Gruppe, die sich selbst treuer und verständiger Sklave nennt, die angeblicherweise Christen mit der rechten geistigen Speise versorgt. Ja, selbst der Wachturm sagt, dass der Gedanke von einem treuen und verständigen Sklaven von Christi Wiederkunft im Jahre 1914 abhängig ist. Auch andere Lehren sind von Daten abhängig, zum Beispiel der Gedanke von zwei Klassen von Christen, einer gesalbten Klasse und der großen Volksmenge. Dieser Gedanke, diese Einteilung in Klassen, soll angeblich 1935 stattgefunden haben. Wenn du die alten Wachtürme betrachtest, kannst du sehen, dass ihre Erklärung, dass 1935 ein wichtiges Datum ist, in Wirklichkeit gar nichts bedeutet. Denn alles gründet sich auf den früheren Daten. Zwei der leitenden Körperschaft, Ray Frantz und Lyman Swinger, begannen zu erkennen, dass sich diese von der Gesellschaft gelehrten Dinge offensichtlich überhaupt nicht in der Bibel befinden. Auch das Komitee, das das Buch Hilfe zum Verständnis der Bibel schrieb, erkannte, dass alles, was sie über die Chronologie geschrieben haben, inkorrekt war. In diesem Komitee waren Ray Frantz, Edward Dunlap und Reinhard Lingtat.
Es scheint ja nun, dass sich dann einige Konflikte entwickelten. Robert, hast du Unterschiede im Lehren zwischen den einzelnen Gliedern der leitenden Körperschaft festgestellt?
Ja, das konnte ich. Ich hörte den Gliedern der leitenden Körperschaft besonders aufmerksam zu, wenn sie ihre täglichen Kommentare vor dem Frühstück gaben. Es fiel auf, dass die Kommentare von Ray Frantz etwas anders waren. Er sprach viel von der christlichen Freiheit, während die meisten der anderen fast nur von der Organisation sprachen. Tatsächlich waren seine Kommentare so unterschiedlich, dass ich mir oft Notizen machte, und es passte wunderbar zu den Gedanken, die wir in Römer und Galater entdeckten. Dort wird von der christlichen Freiheit und vom Dienen Gottes aus dem Herzen gesprochen.
Rudi, du sagtest etwas von einem Untersuchungskomitee. Wie reagierte die leitende Körperschaft auf die Entdeckungen dieses Untersuchungskomitees?
Nun, es liegt schon einige Jahre zurück, dass dieses Untersuchungskomitee und einige andere des Schreibbüros die Schriften studierten und sahen, dass viele Dinge in der Bibel wirklich dem Gewissen überlassen sind. Es gibt Dinge, für die man keine Regeln aufstellen kann. Zum Beispiel für das Arbeitsverhältnis, was für eine Arbeit jemand ausüben darf. Auch nicht für das Rauchen, das ja nicht direkt in der Bibel verboten wird. Das sind Dinge, wo du einen Maßstab deiner eigenen Weisheit und deines Ermessens anwenden musst. Statt nun damit zu kommen, dass es dafür Regeln in der Bibel gibt, schrieben verschiedene von ihnen in der Tat Artikel, die zeigen, wie wir unser Gewissen gebrauchen sollten. Daraufhin schrieben welche von den Versammlungen und argumentierten, man könne dies und jenes nicht dem Gewissen überlassen, weil sonst jeder das tut, was er will. Das wiederum beunruhigte die leitende Körperschaft und sie veranlasste, dass Artikel geschrieben wurden, die Regeln für bestimmte Dinge aufstellten. Dieses Hin und Her kann man bis in die 60er und frühen 70er Jahre zurückverfolgen und daher wussten die Glieder dieses Schreibkomitees, als sie nach 1975 herausfanden, dass diese Daten gar keine Bedeutung hatten, dass sie der leitenden Körperschaft ihre Entdeckungen nicht einfach und direkt sagen konnten. Das ganze Wachturmsystem, ihre ganze Organisation war auf diesen Daten aufgebaut. So begannen sie darüber zu sprechen, indem sie nicht alles auf einmal, sondern nur einige Dinge nannten. Doch auch das kam bei der leitenden Körperschaft natürlich nicht gut an. Die leitende Körperschaft äußerte sich fast nicht darüber und weigerte sich, auf diese Brüder zu hören.
Offensichtlich gab es allerhand Unstimmigkeiten innerhalb der leitenden Körperschaft. Was geschah eigentlich, sodass die ganze Sache zum Ausbruch kam?
Nun, wie Randy schon vorher sagte, gab es viele Gruppen, in denen unabhängig voneinander die Bibel erforscht wurde, ohne dabei die Wachturmpublikationen zu verwenden. Drei von ihnen waren Chris und Norma Sanchez und Nestor Quillen. Man fand heraus, dass ihre Ansichten in nichts mit dem Wachturm übereinstimmten. Sie wurden schnell ausgeschlossen. Da Chris, Norma und Nestor sehr viele im Bethel kannten, schon lange im Bethel waren und sehr beliebt waren, wirkte sich ihr Ausschluss nicht gut aus. Viele begannen Fragen zu stellen, und was die leitende Körperschaft verheimlichen wollte, kam nun zum Vorschein. Und sie konnten nichts mehr tun, um das zu ändern.
Wie lange war Chris im Bethel?
Er war dort 13 Jahre. Seine Frau war auch fast 13 Jahre im Bethel und ihr ganzes Leben eine Zeugin.
Was veranlasste ihn, die Wachturmlehren in Frage zu stellen?
Nun, er war für die Gesellschaft ein spanischer Übersetzer. Und während sie an der spanischen Großdruckausgabe der Neuen Weltübersetzung arbeiteten, stießen sie auf Texte, die nicht zur Lehrmeinung der Gesellschaft passten. Einer dieser Texte war Offenbarung 7, Vers 15. Wenn man das im griechischen Urtext liest, was sie, wenn Übersetzungen überarbeitet werden, manchmal tun, wird sehr deutlich, dass die große Volksmenge, von der in der Offenbarung gesprochen wird, im Himmel ist. Tatsächlich heißt es im Griechischen buchstäblich, dass sie in der göttlichen Wohnung im Himmel ist. Chris wollte diese Sache untersuchen und herausfinden, was sie wirklich bedeutet und wie es übersetzt werden sollte. Er hörte herum, aber niemand gab ihm eine schriftgemäße Antwort. Sie verwiesen immer auf die Publikationen der Gesellschaft, gaben immer die Ansicht des Wachturms wieder, ohne die Bibel zu gebrauchen. Das befriedigte ihn nicht, und so wandte er sich an Fred Franz und fragte ihn, wie er diese Verse übersetzen sollte. Franz sagte ihm praktisch das Gleiche, dass die Gesellschaft lehrt, dass die große Volksmenge auf Erden ist, und so sei es eben. Er bekam keine schriftgemäße Antwort. Dadurch begann Chris noch mehr die Bibel zu lesen, und er stieß auf Stellen wie 1. Johannes 5, Vers 1. Dieser Text sagt, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das passt nicht zur Wachturmtheologie, denn sie sagt, dass nur 144.000 von Gott geboren sind und nicht alle Christen. Er stieß auch auf den Text in Johannes 5, Vers 23. Er sagt, wir sollten den Sohn ehren, so wie wir den Vater ehren. Jeder Zeuge Jehovas weiß, dass man den Sohn nicht so ehrt, wie man den Vater ehrt, da gemäß ihrer Lehre Jesus geringer als Gott betrachtet wird, er sich in einer zweitrangigen Stellung befindet und eine Schöpfung ist. Chris konnte somit deutlich erkennen, dass die Wachtumlehren nicht in Übereinstimmung mit Johannes 5, Vers 23 und weiteren Texten sind. Er fuhr fort, diese Dinge mehr und mehr zu untersuchen, und er sprach mit einigen seiner Freunde darüber. Einer der Ältesten, mit dem er sprach, wurde misstrauisch und berichtete seine Äußerungen dem Bethel.
Robert, und was unternahmen Sie dann?
Sofort wollten sie die Sache untersuchen, besonders wegen der Ereignisse in der leitenden Körperschaft und den privaten Bibelstudien. Sie waren sehr misstrauisch und vorsichtig mit allem, was geäußert wurde und auch nur ein bisschen anders war. Sie untersuchten also die Angelegenheit sofort und ernannten ein Zweierkomitee. Dieses Komitee kam zu der Feststellung, dass das eine sehr ernste Sache ist, da sie Chris seine biblischen Fragen nicht beantworten konnten. Daher stellten sie ein größeres Komitee zusammen, und schließlich waren es 5 bis 7 Männer, je nachdem, wann sie die Sache behandelten. Es waren stundenlange Verhandlungen.
Chris untersuchte also die Bibel und seine Ergebnisse gründeten sich auf Schrifttexte. Warum reagierte dann die Dienstabteilung und die leidende Körperschaft so heftig auf seine Gedanken?
Du darfst nicht vergessen, dass die ganze Organisation, die ganze Wachturmorganisation, auf der Idee der Einheit aufgebaut ist. Und sie haben oft zum Ausdruck gebracht, dass selbst wenn das, was gelehrt wird, falsch ist und später herausgefunden wird, du aber vorauseilst und deine eigenen Gedanken auch aussprichst, auch wenn sie biblisch begründet und vielleicht richtig sind, du Zwietracht in der Organisation siehst und nicht mehr im Gleichschritt mit dem Rest der Gruppe gehst. Sie sagen, dass jeder in seinem Denken sozusagen mitmarschieren muss, da sie auf diese Weise in ihrer Organisation Einheit bewahren. Das wirklich Interessante dabei ist, dass du, wenn du die alten Schriften von Russell, dem Gründer des Wachturms, zur Hand nimmst, erkennen musst, dass er gegen Organisationen und gegen das Gründen von Organisationen schrieb. Und er sprach sich gegen die Idee aus, sich in Einheit zu versammeln, wenn dabei das, worauf dein Glaube gegründet ist, geopfert werden muss. Wenn das, was die Bibel wirklich sagt, ignoriert wird. Mit anderen Worten, wenn etwas Umstrittenes auftaucht, dann sollte es besprochen werden, statt es einfach abzuwürgen, um Frieden in einer Organisation zu bewahren und sie zusammenzuhalten. Doch diese von Russell eingeschlagene Richtung kehrte sich ins Gegenteil, so dass Russells Nachfolger noch bevor er starb eine Organisation gründeten. Und heute erkennen wir die Früchte, die es in einer Organisation gibt, die nicht die kleinsten Unstimmigkeiten mit ihren Lehren und Lehrmeinungen duldet. Sie sind wirklich wie ein Papst, wo die leidende Körperschaft etwas äußert und es als Wahrheit angenommen wird. Und es ist, als wären sie unfehlbar, nur dass sie zugeben, nun, heute ist dies richtig, aber später mag es geändert werden. Und was immer sie morgen sagen, musst du morgen auch als Wahrheit annehmen. Wenn wir der leitenden Körperschaft nicht vertrauen können, so sagen die Zeugen, wem können wir dann vertrauen? Daher müssen sie ihren ganzen Glauben, ihr ganzes Vertrauen in die leitende Körperschaft, die sie belehrt, setzen.
Remy, hast du irgendeinen Beweis oder Dokumente, dass die Wachturmgesellschaft diese Dinge tatsächlich lehrt?
Ja, in unserem nächsten Gespräch werden wir eine Fülle von Beweisen betrachten, die zeigen, was die Wachturmgesellschaft lehrt und gelehrt hat, indem wir in die Wachtürme der letzten 100 Jahre und besonders in kürzliche Ereignisse hineinschauen.
Das wird sicherlich für die, die zuhören, höchst interessant. Robert, was geschah mit Chris und Norma Sanchez und Nestor Quillan?
Ich bin nicht ganz sicher, was mit Nestor Quillan geschah. Doch ich weiß, dass er jetzt Christ ist. Aber als ich das letzte Mal in New York war, verbrachte ich mit Chris und Norma Sanchez eine Woche. Und wir betrachteten diese Dinge in allen Einzelheiten, um jedes Gerücht, das entstanden sein mochte, zu vertreiben. Sie sagten, dass sie sofort ausgeschlossen wurden. Aber es ist interessant, genau zu lesen, wie sie ausgeschlossen wurden. Das Komitee, das zusammengestellt wurde, um sie zu verhören, stellte ihnen viele Fragen, und sie wollten wissen, warum sie anders als der Wachturm dachten. Chris und Norma hatten Schrifttexte, die ihnen zeigten, warum es Unterschiede gab. Das Komitee konnte diese biblischen Fragen nicht beantworten und nahmen daher zu gemeinen Taktiken Zuflucht. Sie nannten Chris einen Dummkopf, Lügner, Schmarotzer und Krebsgeschwür. Es war schockierend, so etwas von Männern zu hören, die als angeblich würdige Glieder der leitenden Körperschaft bekannt waren. Chris fragte sogar ein Glied der leitenden Körperschaft, was Johannes 5, Vers 1 bedeutet, da man doch sieht, dass dieser Text nicht mit der Wachturmlehre übereinstimmt. Alles, was Dan Sidlick darauf antworten konnte, war: Wir sind nicht hier, um deine biblischen Fragen zu beantworten. Sie behandelten Chris und Norma sehr schlecht. Sie schlossen sie aus, obwohl Chris und Norma sagten, dass es ihnen leid tut und ihre unterschiedlichen Glaubensansichten nicht verbreitet würden. Doch das Komitee hatte eine derartige Angst, dass diese schriftgemäße Erkenntnis nach außen dringen würde und dass andere davon erfahren würden, da sie wussten, dass sie, wie auch immer, ausschließen mussten. So erfanden sie einen anderen Grund, sie auszuschließen, und zwar Verschwörung gegen die Organisation. Sie verlangten von ihnen die Namen derer, die so wie sie dachten. Der Grund dafür war ihre Überzeugung, dass es eine Verbindung gab. Sie waren überzeugt, dass das Glied der leitenden Körperschaft, Ray France, und die Glieder der Schreibabteilung alle zusammenarbeiten, um die Lehren der Organisation niederzureißen. Nichts konnte der Wahrheit entfernter sein. Sie wünschten jedoch, dass alle preisgegeben werden, um das ganze Problem zu beseitigen. Chris und Norma wussten nichts darüber und konnten ihnen keine Namen nennen. Deshalb wurden sie wegen Verschwörung gegen die Organisation ausgeschlossen. Normalerweise geben sie eine Woche Zeit, um gegen den Ausschluss Einspruch zu erheben. Tatsächlich gaben sie ihnen nicht einmal 24 Stunden. Sie wurden an einem Freitag gegen 17 Uhr ausgeschlossen und am nächsten Morgen gegen 11 Uhr wurde ihnen mitgeteilt, dass ihr Einspruch abgelehnt wurde. Am nächsten Tag versuchte Norma, mit ihrer Familie in Puerto Rico Kontakt aufzunehmen, aber sie waren bereits über ihren Ausschluss informiert und sie konnte nicht mit ihnen sprechen. Am nächsten Tag, Montag, musste sie mit all ihrem Eigentum das Betel verlassen haben.
Sie waren doch recht lange dort und ich bin sicher, dass Sie viele Freunde hatten. Wie wirkte sich diese Behandlung auf den Rest der Betelfamilie aus?
Sie waren sehr überrascht, jemand, der als so loyal betrachtet wurde, jemand, der so lange treu im Betel diente, plötzlich ausgeschlossen zu sehen. Sie hatten viele nahestehende Freunde und viele mochten sie sehr gerne und daher stellten viele Fragen darüber. Viele weinten sogar, als die Bekanntmachung gemacht wurde. Nun gab es keine Möglichkeit mehr, dass die leitende Körperschaft diese ganze Angelegenheit vertuschen konnte. Sie musste beginnen, darüber zu sprechen.
Randy, beruhigte sich die Angelegenheit danach?
Nein, überhaupt nicht. Sondern das Klima wurde sehr gespannt. Im Betel gibt jeden Morgen ein Glied der leitenden Körperschaft einen Kommentar, gewöhnlich zum Tagestext. Und plötzlich begannen sie über solche, die Organisation verließen, und über, wie sie es bezeichnen, den großen Abfall Kommentare abzugeben. Jeden Morgen gab es vom Tisch eine Menge Verleumdungen und sie sprachen über Leute, von denen ich die meisten persönlich kannte. Daher wurde man ängstlich über das, was geschah, zu sprechen und man hatte Angst vor persönlichen Gesprächen. Zuerst wurden Chris und Norma ausgeschlossen und dann die anderen, die ausgeschlossen oder entbunden wurden. Die Dienstabteilung hatte sogar ein Komitee gegründet, unter der Leitung von Harold Jackson, das wie eine Geheimpolizei all diese Dinge untersuchte. Sie gingen herum und verhörten Brüder und überprüften solche, die vielleicht mit der Gesellschaft nicht übereinstimmten.
So war doch ein ziemliches Durcheinander im Gange. War Ray France und die anderen der Schreibabteilung der wirkliche Grund der Unruhe?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich waren, wie wir es auch schon vorher erwähnten, Ray, Ed Dunlap und ein anderer aus dem Komitee, dass das Edbuch schrieb, die Ersten, die erkannten, dass die Daten falsch waren. Aber zur gleichen Zeit gab es andere im und außerhalb des Bethels, die durch ihr eigenes Erforschen der Bibel, besonders als sie zu dem von Paulus geschriebenen Römer- und Galaterbrief kamen, erkannten, dass wir nicht durch Gesetzeswerke oder Regeln, indem man einer Organisation folgt, gerettet werden, sondern durch den Glauben in Christus. Es gab also eine ziemliche Anzahl von Gruppen im Bethel, die entdeckten, dass die Gesellschaft etwas lehrt, was überhaupt nicht in der Bibel erwähnt wird. Und nur weil Ray Frenz von der leitenden Körperschaft war, wurde er das Ziel des Angriffes in dieser Situation. In Wirklichkeit waren Ray und Cynthia auf Urlaub, als diese Sache mit Chris, Norma und Nestor geschah. Sie kannten Chris und Norma auch gar nicht so gut und standen ganz sicher nicht mit ihnen in Verbindung. Es gab noch eine andere Person, die auch in diese Sache verwickelt war, und zwar René Vasquez, der nicht im Bethel war. Doch seine Situation war etwas anders.
René, was geschah mit Ray Frenz?
Nun, mit Ray kamen sie zu der Entscheidung, dass er die Ursache der meisten ihrer Probleme sei. Deshalb wollten sie ihn fassen und aus der leitenden Körperschaft und dem Bethel heraushaben. Und sie dachten, das würde die Unruhen beenden. Daher nahm sich dieses Komitee unter Harold Jackson und der Dienstabteilung einige Tonbandgeräte und ging herum, um einige Zugeständnisse von Ray und Cynthias nächsten Freunden zu entlocken. Irgendetwas, was Ray zu ihnen persönlich sagte und gegen sie gebraucht werden könnte. Irgendetwas, das so aussehen könnte, als wäre es gegen die Organisation. Oder irgendeinen anderen Kommentar, den sie machten und der zumindest nicht von der Organisation zu sein schien.
Du musst auch daran denken, dass Chris und Norma gerade wegen der Verschwörung gegen die Organisation ausgeschlossen waren. So wurde es jedenfalls der Bethel-Familie mitgeteilt. Und daher hatte jeder Angst. Wenn du nicht mit der Dienstabteilung zusammenarbeiten und ihnen nicht alles, was du weißt, sagen würdest, dann konntest auch du wegen Verschwörung angeklagt werden. Von daher war sehr viel Angst im Spiel.
Genau. Und daher waren die, die befragt und auf Tonband aufgezeichnet wurden, mehr als willig, jede Information, die sie geben konnten, zu übergeben, um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Die Dienstabteilung wandte 2 Wochen auf, um all diese Aufzeichnungen von den Geständnissen von Rays nächsten Freunden zu machen. Dann entschieden sie sich, ihn ins Bethel zu rufen und ihm all diese Aufnahmen vor ihm abzuspielen, um zu sehen, was er zu seiner Verteidigung sagen würde. Ray war natürlich über das, was die leitende Körperschaft tat, unterrichtet, denn er blieb mit Freunden im Bethel in Verbindung. Außerdem gab es noch ein anderes Glied der leitenden Körperschaft, das mit Rays Meinungen und Glauben sympathisierte und ziemlich das Gleiche wie Ray zu glauben begann. Dieser Bruder befand sich im Urlaub und Ray konnte sich mit ihm in Verbindung setzen und bat ihn, sich mit ihm im Bethel zu dieser Zusammenkunft mit der leitenden Körperschaft zu treffen, und hoffte, dass er sich für ihn einsetzen würde und die leitende Körperschaft von einem Ausschluss abhalten könnte. Denn Ray wollte nicht ausgeschlossen werden. Er wollte ja nicht die Gesellschaft stürzen, sondern sie veranlassen, über diese Dinge nachzudenken. Sie vereinbarten also, sich im Bethel zu treffen, und später schloss ihn die leitende Körperschaft zu jenem Zeitpunkt auch nicht aus. Aber sie nahmen ihm alle Dienstvorrechte, die er hatte, und sagten ihm, dass er sofort gehen müsse. Später fanden sie Gründe zum Ausschluss, als er mit seinem Nachbarn, der ein Ex-Zeuge war, zum Essen ging.
Du sagtest, sie zeichneten Gespräche mit Rays Freunden auf. Was geschah mit Ed Dunlap und Reinhard Linktat?
Ed und Reinhard, wie ich schon vorher sagte, gehörten zu dem Komitee, das das Ed-Buch und auch die meisten der Bücher der Gesellschaft während der letzten Jahre schrieb. Daher wussten sie, dass Ed und Reinhard möglicherweise das Gleiche wie Ray über die Organisation und über Glauben und Werke dachte. Darum erstellte die Dienstabteilung eine Reihe von Vertrauensfragen, das ist, wie wir sie nennen, und damit gingen sie zu diesen Brüdern und stellten ihnen und anderen der Schreibabteilung einige dieser Fragen. Ed Dunlap war bezüglich dessen, was die Gesellschaft lehrt und über seine Meinung darüber sehr offen. Da er sich nicht durch das Komitee einschüchtern ließ, wurde er ausgeschlossen, und das war für das Betel eine sehr aufregende Sache. Viele von uns kannten Ed Dunlap seit Jahren. Er war ein sehr guter Lehrer und sehr lange in der Organisation. Ja, das war wirklich ein gewaltiger Schock. Reinhard jedoch war nicht der gleiche Menschentyp, sondern mehr Durchschnittsmensch, und er sagte, dass er gelernt hat, über bestimmte Dinge der Bibel nicht dogmatisch zu sein, und von daher legte er sich nicht endgültig fest. Trotzdem wurde er oft vernommen und verließ später das Betel auf eigenen Wunsch.
Randy, du erwähntest, dass Sie eine Liste mit Fragen zusammenstellten, um die Loyalität gegenüber der Organisation zu prüfen. Begannen Sie auch andere auf diese Weise zu vernehmen?
Ja, Sie überlegten, dass es eine gute Idee wäre, auch den Rest der Schreibabteilung zu befragen, um zu sehen, ob es noch andere gibt, die auch nur geringfügig mit dem, was die Gesellschaft lehrt, nicht übereinstimmten. Sie nahmen also diese Liste mit den Vertrauensfragen und begannen, den Rest der Schreibabteilung zu befragen. Auch andere, die Sie verdächtigten, abtrünnige Gedanken zu haben, wurden befragt. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiter, Randy Mangles. Er war ein persönlicher Freund von Chris und Norma Sanchez. Die Dienstabteilung hatte doch tatsächlich eingehende Telefongespräche für ihn in die Dienstabteilung geleitet, um erst zu fragen, warum man anruft und was man wissen möchte. Er konnte also keinen direkten Anruf erhalten, ohne dass er zuerst durch die Dienstabteilung abgefangen wurde. Dieses Komitee begann auch einige dieser privaten Bibelstudien, die wir und auch andere hatten, aufzulösen. Sie waren über die Tatsache, dass viele Glieder der Betel-Familie einfach die Bibel lasen und unabhängig von dem, was die Gesellschaft sagte, sich darüber ihre eigenen Gedanken machten, sehr besorgt. Einige wurden auch kritisch bezüglich bestimmter Standpunkte der Gesellschaft. Ein guter Freund von mir, Mark Neverjones, er war Betel-Ältester, wurde deswegen ausgeschlossen. Viele andere wurden von ihren Zimmerkollegen verraten, weil sie etwas sagten, was gegen sie verwendet werden könnte. Die Situation war geradezu unrealistisch. Alle waren sehr misstrauisch, sie misstrauten sich gegenseitig.
Robert, wie erklärte die leitende Körperschaft dem Rest der Betel-Familie, was vor sich ging?
Du musst wissen, dass die Wachturmgesellschaft lehrt, dass sie die einzig wahren Christen sind. Niemand sonst auf Erden ist ein echter Christ, es sei denn, er ist in der Organisation. Wenn daher jemand plötzlich rausgeschmissen wird, der als gut und loyal angesehen wurde, dann macht das einen sehr schlechten Eindruck. Deshalb wollten sie auch sofort, dass diese Personen schlecht aussehen. Sie wollten, dass sie schlecht dastehen. Deshalb gaben sie ihnen, wie Randy sagte, eine Reihe von Namen, geistige Hurer und geisteskrank. Sie wollten, dass sie böse erscheinen. Dann hielt Albert Schröder einen Vortrag über Abfall. Er wollte, dass jeder Angst bekommt, sich mit diesen Bibelstudiengruppen einzulassen und in, was sie Abfall nennen, hineinzugeraten. Er versuchte, es als etwas ganz Schreckliches hinzustellen, aus der Organisation hinausgeworfen zu werden. Es war eine Ironie, dass er gerade dazu den Artikel über Abfall verwendete, den Ray Franz im Hilfebuch geschrieben hatte. Gerade den Artikel benutzte er, um ihn schlecht zu machen und alle anderen, die die Bibel für sich alleine lesen.
Und Karl Klein,
ein anderes Glied der leitenden Körperschaft, bemerkte am Frühstückstisch, dass, wenn jemand die Bibel liest und versucht, ihren tieferen Sinn zu verstehen, dann sollte er sich lieber ein Hobby zulegen und es vergessen. Mit anderen Worten, sie wollten nicht, dass jemand unabhängig die Bibel liest und dann mit den gleichen Schlussfolgerungen kommt.
Es ist unglaublich, was einige vom Tisch aus sagten, wie das, was du gerade sagtest, dass man sich ein Hobby zulegen und nicht an ein intensives Bibelstudium denken sollte. Als ich das letzte Mal in New York war, war ich sehr neugierig zu hören, was sie nun über diesen großen Abfall sagen. Sie versuchen ja immer, es als etwas sehr Schlechtes darzustellen. Sie versuchen, ihre Leute vor einem solchen Gedanken abzuschrecken und dass sie der Organisation gegenüber loyal bleiben müssen. Daher frug ich einen Betel-Mitarbeiter, der nicht wusste, dass ich kein Zeuge mehr war, was sie nun über den Abfall sagen. Den Gedanken, den sie jetzt vermitteln wollen, ist, dass solche, die gehen, schwache Menschen sind, die sich davor fürchten, in den Dienst zu gehen, die sich fürchten, zu predigen, die eine Ausrede suchen, um die Organisation zu verlassen. Nichts konnte unwahrer sein, denn die meisten, die ausgeschlossen wurden oder selbst die Gemeinschaft verlassen haben, waren einmal sehr treue Zeugen, sehr eifrig. Ihr einziges Verbrechen war, die Bibel allein ohne die Wachturmpublikationen zu lesen.
Lass mich auf etwas zurückkommen, was du sagtest. Ray Franz schrieb den Artikel über Abfall im Hilfebuch. Ist das so?
Ja, das stimmt.
Es ist doch Ironie, dass die Wachturmgesellschaft nun Ray Franz als jemand, der den Abfall fördert, betrachtet. Randy, wurden euch als Bethel-Ältesten Anweisungen gegeben, wie ihr die sich entwickelnde Situation behandeln solltet?
Ja, nicht lange danach hatten wir mit den Bethel-Ältesten eine Zusammenkunft. Und Albert Schröder, der damals Sprecher des Lehrkomitees war, stand vor allem mit harter Stimme auf und hielt ein Buch hoch, betitelt Zweigorganisationsvorschriften. Das ist eine Art Handbuch für alle Zweigbüros der Wachturmgesellschaft und nur dort kann man ein solches Buch finden. Und er sagte, in diesem Buch sind 1177 Regeln und Anweisungen für uns. Und dies ist eine vorzüglich abgestimmte Organisation. Und dann? Das, was geschieht, ist ein Abfall von der Organisation und nicht von der Bibel. Als er das sagte, fragte ich mich, was will er denn nun sagen? Er sagt tatsächlich, dass es kein Abfall von der Bibel ist. Denn das hätten sie ja auch nicht beweisen können. Aber es war ein Abfall von den Lehren der Organisation. Diese Bemerkung machte er nicht wieder, wurde aber später im Königreichsdienst erwähnt. Ein anderer von der leitenden Körperschaft, Lloyd Berry, sagte in einer Ansprache an die Bethel-Ältesten, dass wir der Organisation gehorchen müssen und wie ein Esel sein sollten, der demütig an der Krippe bleibt. Das waren seine Worte. Die Krippe ist in ihren Augen natürlich die Organisation. Dadurch würden wir keine Speisevergiftung bekommen, sagte er. Es war geradezu erstaunlich, was sie alles in dieser Bethel-Ältesten-Besprechung sagten. Ich erinnere mich, wie ein Ältester in dieser Zusammenkunft tatsächlich aufstand und sagte, Bruder Schröder, meinst du nicht, wir alle sollten jetzt gegenüber der Organisation einen Treueeid ablegen? Ich wäre fast im Sitz versunken, dass sie so etwas sagten. Denn ich würde niemals meine Loyalität einer Organisation geloben, sondern nur Jehova Gott.
Welche Auswirkungen hatte das auf dich, Randy?
Nun, ich sah schon, dass viele meiner Freunde das Bethel wegen der Dinge, die sie erlebten und der Irreführung durch die leitende Körperschaft, die sie sahen, verlassen hatten. Die meisten sind freiwillig selbst gegangen. Einige wurden ausgeschlossen. Und hauptsächlich waren es Ehepaare, die schon viele Jahre dort waren. Durch die Bespitzelungsatmosphäre wurden selbst Freunde getrennt. So etwas habe ich tatsächlich vorher in der Organisation nie gesehen. Ich konnte richtig sehen, wie kalt Menschen sein können und wie einfache, kleine Lehrunterschiede Menschen veranlassen können, einander zu hassen. Es war geradezu unglaublich. Es war für mich erschütternd, aber ich war entschlossen, wirklich die Wahrheit über diese Sache herauszufinden und mich an die Wahrheit zu halten.
Ich erinnere mich, dass wir zuerst viel darüber sprachen und eine der Bemerkungen Randys war, dass es einfach die Unvollkommenheit der Menschen ist, und dass wir nicht wirklich besorgt sein müssen, denn wir hätten doch das Beispiel, wie Jehova doch die Nation Israel ertragen hat. Es gab viele Könige, und die meisten von ihnen hatten schwere Sünden begangen. Und doch hatte Gott die Nation als Ganzes gesegnet. So war es, wie wir die Sache ansahen. Wir wollten die Organisation nicht verlassen und glaubten, dass es Gottes Organisation ist. Aber wir fuhren fort, viel darüber zu sprechen, und ermunterten uns, die Bibel mehr und mehr zu lesen und die Dinge richtig zu untersuchen.
Und ich erinnere mich in den Jahrbüchern der Zeugen Jehovas über Unruhen, die sie in früheren Jahren durch Daten hatten gelesen zu haben und dachte daher, dass es nur eine momentane Angelegenheit ist, durch die wir hindurch müssen und dass sich sicherlich alles wieder einrenken würde und dass wir nicht an Menschen Anstoß nehmen sollten. Mit der Zeit sah ich aber, was die Gesellschaft lehrt und wie sie auf Wahrheit reagiert, wie sie sie unterdrückt und überhaupt nicht untersucht. Da begann ich mich zu fragen, ob diese Wachturmgesellschaft wirklich daran interessiert ist, die Wahrheit kennenzulernen.
Andy, es entstanden also Fragen in deinem Sinn. Was hast du dann gemacht?
Nun, ich sagte mir, wenn diese Lehren sich nicht auf die Bibel gründen, dann ist die ganze Sache Menschenwerk. Deshalb wollte ich mich versichern, dass es Gottes Organisation ist, dass ihre Lehren auf der Bibel gegründet sind, dass sie wirklich Gott vertreten. Was ich also tat, war, ich ging in die Gilead-Bibliothek, eine sehr große, in der sich all die alten und vielen anderen Bücher befinden. Ich begann mit meiner Nachforschung und es beanspruchte etwa 2 Wochen. Mehrere Themen, die ich untersuchen wollte, nahm ich mir vor. Es waren folgende Themen: Chronologie, Organisation, der Gedanke von den 144.000, die in den Himmel kommen und dem Rest, der auf Erden leben soll, und die Lehre vom treuen und verständigen Sklaven. Mit diesen Themen begann ich mit dem Wachturm von 1879, mit der allerersten Ausgabe, und ging durch die gebundenen Wachturmjahrgänge der letzten 100 Jahre. Ich wählte mir die Artikel aus, die diese Themen besprachen. So stellte ich fest, was sie zu jener Zeit lehrten und wie sich ihre Lehren über die Jahre verändert haben. Ich musste auch erkennen, dass es über diesen Zeitraum hinweg sehr große Lehrunterschiede gab.
Zu welcher Schlussfolgerung bist du durch deine Untersuchung gekommen, Wendy?
Nun, es war wirklich erstaunlich. Ich war ziemlich verblüfft herauszufinden, dass alle Daten, die die Gesellschaft festsetzte, eine Serie von unerfüllten Prophezeiungen waren. Zuerst sagten sie, dass 1874 die unsichtbare Wiederkunft Jesu stattfand, und als die Dinge nicht wie erwartet geschahen, verschoben sie die Wiederkunft Christi auf 1914. Von diesem Jahr sagten sie schon, dass es das Ende der Heidenzeiten bedeutet und, wie sie dachten, würde zu jenem Zeitpunkt auch das Ende der Welt kommen. Ja, sie glaubten wirklich, dass das Ende der Welt 1914 kommen würde. Aber auch das geschah nicht und das war der Grund, warum so viele die Organisation nach 1914 verließen. Sie setzten ein neues Datum für das Ende der Welt fest und erwarteten, dass die Braut Christi, die in der Organisation war, um 1918/19 heimkehrt, um mit Christus zu sein. Auch das geschah nicht. Sie erwarteten auch, dass die Propheten der alten Zeit wie Abraham, Isaak, Jakob und all die anderen Propheten im Jahre 1925 zurückkommen würden, dass sie buchstäblich 1925 auferstehen würden. Offensichtlich geschah auch das nicht. 1975 war dann ein anderes großes Datum. Ich konnte auch sehen, dass Russell, der Gründer des Wachturms, gegen Organisationen war, die solche Dinge machen. Und hier haben sie eine große Organisation, die alles auf dem Gedanken der Einheit aufbaut. Ich konnte auch erkennen, dass der Gedanke der Klassenunterteilung einiger weniger Auserwählter, die in den Himmel kommen, und anderer, die auf Erden leben, eine Lehre war, die man vor 1935 erfand. Damals dachte man, dass das Ende nahe ist, dass das Werk dem Ende entgegengeht und dass all die anderen Menschen doch gar nicht in diese kleine Gruppe von 144.000 passen würden. Und deshalb brauchten sie eine Bezeichnung für den Rest der Leute, einen Namen, den sie ihnen geben, und so nannten sie sie die große Volksmenge. Früher glaubten sie, dass die große Volksmenge eine untergeordnete himmlische Klasse sei, gut genug, um in den Himmel zu kommen, um in der Nähe Christi zu sein, also zumindest dort zu sein. Und nun begannen sie zu sagen, dass sie auf der Erde leben würden. Das Interessante dabei ist, dass wenn du sagst, dass die große Volksmenge auf Erden leben würde, du auch schlussfolgern musst, dass die Bibel nicht einmal für die große Volksmenge geschrieben wurde. Denn überall in der Bibel, in den Briefen des Paulus im Neuen Testament, wird von der himmlischen Hoffnung für uns gesprochen. Wenn man dann sagt, dass jemand auf Erden leben wird und nicht in den Himmel kommt, dann sind sie eigentlich nicht die Christen, zu denen Paulus spricht. Sie müssen dann zu einer anderen Gruppe von Menschen gehören, denen diese Verheißungen nicht gelten. Deshalb kamen sie also zu dieser Erklärung.
Rob, was dachtest du über diese Untersuchung, die Wendy durchführte?
Nun, Randy hatte ungefähr 9 Schreibmaschinenseiten Zitate aus diesen verschiedenen Wachturmartikeln zusammengestellt. Ich erinnere mich, wie er eines Abends kam und sie mir zeigte. Ich las ungefähr eine halbe Seite. Dann musste ich es ihm zurückgeben. Es brachte mich so durcheinander und machte mich so ärgerlich, all die Fehler, die sie machten, zu sehen. Es waren keine, wie sie es nennen, kleinen Fehler, sondern sie behaupteten wirklich, Gottes Prophet zu sein, und dann blieben die Prophezeiungen vollständig unerfüllt. Zu sehen, wie die Organisation, in die ich so viel Vertrauen gesetzt hatte, plötzlich durch ihre eigenen Bücher bloßgestellt wurde, erschütterte mich sehr. Ich konnte nicht alles sofort lesen, doch schließlich tat ich es, denn meine Neugier war geweckt und ich wollte wissen, was tatsächlich los war. Ich kam zu der Überzeugung, dass mit dieser Organisation wahrhaftig etwas falsch war. Das war nicht das Einzige, was mich veranlasste, so zu denken, denn auch die morgendlichen Kommentare von denen aus der leitenden Körperschaft bewiesen die gleichen Dinge, die die Wachtum-Artikel bestätigten.
Randy, als du nun herausfandest, dass die Organisation nicht Gottes Organisation ist, sondern offensichtlich ein falscher Prophet war, befandest du dich doch in einer misslichen Lage, nicht wahr?
Ja, das muss ich bestätigen. Ich war auf dem Höhepunkt meiner Wedel-Karriere, trug viel Verantwortung, ich hatte die Leitung für den Druck der neuen Weltübersetzung und wir hatten viel Arbeit mit der Umstellung auf Offset-Druck. Es war wirklich eine schöne Zeit. Und dann durch ein Studium des Wortes Gottes die Erkenntnis, dass ich und Millionen anderer durch diese Organisation verführt wurden. Sie behaupteten, Gott zu vertreten, und doch ignorierten sie viele Teile der Bibel völlig. Es war ein zwiespältiges Gefühl, das ich hatte. Ich war vor allen Dingen immer bemüht, Gottes Wort genauer zu verstehen und in meinem Leben anzuwenden. Und ich war von dem, was ich lernte, begeistert, und zur gleichen Zeit musste ich sehen, wie Menschen getrennt wurden, ihre Freundschaften verloren. Ich konnte das Ende meiner Karriere in Bethel sehen, es sei denn, ich würde zum Heuchler, zum Mitläufer und würde die Dinge, die ich wusste, ignorieren. Daher dachte ich, nun, ich werde nicht in Bethel bleiben. Ich konnte mir nicht vorstellen, unter all diesen Umständen dort zu bleiben. Aber so dachte ich, vielleicht werde ich einfach ein Zeuge bleiben und einige der Dinge, die ich hörte, ignorieren.
Und was war mit dir, Rob? Deine Lage war ja auch recht prekär, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Ich war vorher immer so sicher über die Organisation. Und die meisten der Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, gründeten sich darauf, der Organisation zu folgen. Ja, ich brach mein Studium ab und begann den Pionierdienst. Und nun musste ich plötzlich ganz von vorn anfangen. Meine ganze Glaubensgrundlage wurde erschüttert und ich musste alles neu überprüfen und meine ganze Lebensweise neu überdenken. Trotzdem wollte ich noch in der Organisation bleiben, denn alle meine guten Freunde waren in ihr und ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Aber es veranlasste mich, immer wieder über diese ganze Situation nachzudenken, darüber zu beten und Fragen zu stellen und die Bibel viel mehr zu lesen.
Randy, inmitten all dieser Dinge hast du mit deinen Freunden deine Gefühle besprochen? Wussten sie, wie du dachtest?
Du meinst meine Freunde im Bethel?
Ja.
Nein, das hatte ich nicht, denn im Bethel existierte eine derart schreckliche Bespitzlungsatmosphäre, dass man mich sicher gemeldet hätte. Über meine Meinungen und das, was ich über die Vorgänge wusste, hielt ich meinen Mund, und selbst zu dem Zeitpunkt, als ich das Bethel verließ, vermutete keiner, dass ich so wie die anderen, die schon gegangen waren, dachte.
Nun, was geschah? Hast du zu diesem Zeitpunkt selbst die Gemeinschaft der Zeugen verlassen?
Nun, ich ging zurück nach Kalifornien, wo ich aufwuchs. Nach 2 Monaten des Bibelstudiums entschloss ich mich, wieder in einen Königreichssaal zu gehen, um zu sehen, ob ich fortfahren könnte, diese Dinge zu lehren. Und das tat ich dann. Ich ging zu einem Königreichssaal und wurde auch sofort wieder als ein Ältester ernannt und als Lehrer eingesetzt. Nach etwa 1 Monat erkannte ich, dass ich einfach kein Heuchler sein konnte, dass ich einfach keine falschen Lehren, von denen ich wusste, dass sie nicht in der Bibel sind, lehren konnte. So sagte ich der Versammlung, dass ich Familienverantwortung zu übernehmen hätte und dass ich mein Ältestenamt niederlegen und die Versammlung verlassen würde. Zu dem Zeitpunkt verließ ich die Versammlung. Sie verstanden damals nicht völlig, warum. Nur 1 Monat später entschied ich mich, einen Brief an alle 16 Glieder der leitenden Körperschaft zu schreiben und nannte meine Meinung über das, was sie getan haben. Ich sandte Kopien davon an viele, die ich persönlich kannte, sowie an die Versammlung, die ich besuchte. Und 1 paar Tage später schrieb ich einen Brief, um die Gemeinschaft und die Organisation der Zeugen Jehovas offiziell zu verlassen. Und das war der Zeitpunkt, zu dem ich also die Gemeinschaft verließ.
Als du in der Versammlung in Kalifornien warst, hattest du doch andere Gedanken. War deine neue Denkweise den Ältesten nicht offensichtlich?
Nein, denn selbst dort sprach ich nicht über meine Gedanken. Denn ich wusste, wie man das auffassen würde. Genau wie im Bethel. Jeder war so misstrauisch über jeden und alles, was auch nur geringfügig von dem, was die Gesellschaft lehrte, abwich. Selbst bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich den Brief schrieb, hatten sie keine Ahnung über meinen Glauben.
Okay, du hast also die Organisation verlassen, von der du dachtest, sie wäre Gottes Organisation. Wohin konntest du gehen?
Nun, zu der Zeit, als ich den Brief an die leitende Körperschaft schrieb, entschloss ich mich, selbst eine kleine Studiengruppe zu gründen und Menschen zusammenzubringen und einfach über die Bibel zu sprechen, ohne dabei den Wachturm oder Bücher und andere Publikationen zu verwenden. Da sah ich in einer Zeitung eine Anzeige von einer örtlichen christlichen Gemeinschaft, die über Gottes Liebe und deren Annahme sprach. Ich dachte, okay, geh mal hin und sieh nach, über was dort gesprochen wird und wie weit sie mit biblischer Lehre übereinstimmen. Ich ging also hin und besuchte diese christliche Gemeinschaft.
Wie hätten die Zeugen reagiert, wenn sie gewusst hätten, dass du eine Kirche besucht hast?
Nun, wenn die Zeugen das gewusst hätten, natürlich zu dem Zeitpunkt hatte ich die Gemeinschaft mehr oder weniger verlassen, aber wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie mich schon dafür ausgeschlossen, auch nur einen Fuß in die Kirche gesetzt zu haben, denn sie betrachten das als eine sehr große Sünde.
Randy, ich glaube, du hast einige Wachturmartikel, um uns später zu zeigen, wie die Gesellschaft die Christenheit verurteilt und verspottet, nicht wahr?
Ja, das ist das Ironische. Sie verurteilen die Kirchen sehr heftig und glauben, dass keine von ihnen die Bibel lehrt. Und wenn interessanterweise irgendeine mit dem Finger auf die Wachturmgesellschaft zeigt, dann regen sie sich furchtbar auf und reagieren ihnen gegenüber voller Hass.
Rob, Randy war dein Zimmerkollege und Freund. Wie reagiertest du auf das, was er tat?
Am Anfang dachte ich, dass er zu überstürzt handelt. Um die Wahrheit zu sagen, es erschien mir schon ein bisschen ketzerisch. Randy korrespondierte mit mir und erklärte mir genau, warum er so handle. Dabei gebrauchte er die Bibel und ich konnte erkennen, dass das, was er tat, schriftgemäß war. Ich hörte auch jeden Morgen die leitende Körperschaft und ihre Kommentare machten mir deutlich, warum er die Organisation verlassen hatte. Sie beanspruchten Gottes Vertreter auf Erden, der einzige Weg zu Gott zu sein. Und wir wussten von der Bibel, dass nur Jesus das beanspruchen konnte. Von daher konnte ich verstehen, warum er die Organisation verlassen wollte, nämlich wegen der Art und Weise, wie die Organisation etwas sagte, und wegen ihrer Zitate aus den Wachtürmen. Obwohl ich es ein wenig ketzerisch ansah, verstand ich, woher seine Handlungsweise kam.
Hattest du von dem Brief an die leitende Körperschaft gehört?
Randy schickte eine Kopie an die Ältesten der Versammlung, die wir besuchten. Dieser erzählte sofort den anderen davon und sie wussten ja, dass ich Randys Freund und Zimmerkollege war. Sie wussten auch, dass ich viele Fragen über die Organisation hatte und überlegte, ob ich das Bethel verlassen sollte. Daher waren sie natürlich misstrauisch und wollten herausfinden, was los war. So forderten sie mich zu einer Besprechung auf.
Wie verlief dieses Treffen und was geschah?
Nun, das Erste, was sie wissen wollten, war, ob das alles wirklich wahr ist. Randy hatte in allen Einzelheiten aufgeführt, was die leitende Körperschaft getan hat. Sie waren bestürzt, das zu hören, wussten aber nicht, ob es stimmt oder nicht. So befragten sie mich und ich sagte ihnen genau, was geschehen war, und sie waren schockiert. Es wirkte sich erkennbar auf ihren Glauben an die Organisation aus. Für eine Weile war ich für sie wie nicht vorhanden und sie versuchten ihr Vertrauen in die Organisation wieder zu verstärken, indem sie verschiedene Dinge aufzählten, die die Organisation lehrt. Zum Beispiel, dass man doch sonst nirgendwo hingehen könne und dass alle doch falsche Lehren haben, die Christenheit doch voller Lügen und Heuchelei ist. Wohin sollten sie also gehen, als in der Organisation zu bleiben, trotz der Dinge, die geschehen? Mit all dem beschäftigten sie sich eine Zeit lang, um sozusagen ihren Glauben wieder aufzurichten. Dann fragten sie mich, ob sich das auch auf meinen Glauben ausgewirkt hätte. Mir fiel besonders auf, dass sie mehr über den Glauben an die Organisation sprachen, als über irgendetwas anderes. Sie fragten mich nicht nach meinem Glauben an Gott und an die Bibel. Alles, was sie wissen wollten, war über meinen Glauben an die Organisation. Das werde ich nicht vergessen, denn auf meinem Weg durch diese Prüfung war das das Muster. Das Hauptsächliche, in das die Zeugen ihren Glauben setzen, ist die Organisation.
Wie reagierte Rennies frühere Versammlung in New York?
Es ist interessant zu erfahren, wie sie über Randy informiert wurden. Eines Abends, ich sollte gerade im Königreichssaal eine Ansprache halten, klopfte mir einer der Ältesten auf die Schulter und sagte, ich sollte warten. Er wollte vorher noch eine Ansprache halten. Für ungefähr 20 Minuten sprach er über das, was Randy getan hat, und dass Randy nur ein Abtrünniger war und sie keine Post von ihm annehmen und nicht mit ihm sprechen sollten. Sie verglichen ihn mit Miriam, die gegen Mose sprach, und erklärten, dass die Organisation, genau wie Moses, Gottes Vertreter ist. Das ist jedoch eine Verdrehung der Schrift, denn Moses schattete Christus vor. Viele Bibelstellen machen das deutlich. Er sollte nie als Vorschattung für eine menschliche Organisation dienen. Es war auch interessant, wie die Versammlung reagierte. Sie hatten Angst, darüber zu sprechen, obwohl sie Randy seit 6 Jahren kannten und ihn sehr gern hatten. Er war Ältester und half vielen bei ihren persönlichen Problemen. Man sollte meinen, dass sie nun besorgt wären und Fragen stellten und versuchen würden, ihm zu helfen. Aber sie hatten Angst, darüber zu sprechen und ignorierten die ganze Angelegenheit einfach.
Wie reagierten seine früheren Freunde in Bethel?
Es war fast die gleiche Reaktion wie bei Chris und Norma Sanchez. Sie waren überrascht und wollten es zuerst gar nicht glauben. Sie wollten sich vergewissern, ob es nicht einfach ein Gerücht ist. Denn es gingen so viele Gerüchte um, da so viele selbst die Gemeinschaft verließen und ausgeschlossen wurden. Nachdem es bestätigt wurde, dass ihm die Gemeinschaft entzogen wurde, tatsächlich hatte er aber die Gemeinschaft selbst verlassen, waren sie schockiert. Denn er wurde immer als ein sehr treuer Bethelbruder und als der Organisation ergeben betrachtet. Er war sehr genau im Befolgen der Anweisungen der Organisation und war schon lange in Bethel. Daher war es wirklich ein großer Schock für sie. Da sie wussten, dass ich sein Zimmerkollege war, fragten sie mich, wie er denn, bevor er das Bethel verließ, gedacht hätte und was ihn veranlasst hätte, zu dieser Überzeugung zu kommen. Ich benutzte die Gelegenheit, einige der Punkte zur Sprache zu bringen, einiges von Randys Untersuchung. Aber sie hatten Angst, darüber zu sprechen. Wegen der Bespitzelungsatmosphäre wollten sie nicht als Abtrünnige gemeldet werden. Sie ignorierten einfach alles, was ich ihnen sagte, denn es erschütterte ihren Glauben an die Organisation. Einige Male fragten sie mich auch, ob ich abtrünnig werden würde, und ich dachte, die Dinge einfach aufzudecken, damit sie besprochen werden könnten. Die Zeugen sagen immer, wenn du die Wahrheit hast, brauchst du nichts zu fürchten. Aber sie wollten nicht darüber sprechen. Sie hatten große Angst. Sie versuchten einfach, den Anweisungen der leitenden Körperschaft zu folgen und die ganze Sache einfach zu ignorieren.
Nun zu dir, Randy. Das war für dich sicher eine ziemlich drastische Änderung. Erzähl uns etwas von dieser Verwandlung, die du durchmachtest.
Ich sagte ja schon, dass ich zu einer christlichen Gemeinschaft ging. Tatsächlich bin ich schon zu 2 oder 3 Gemeinschaften gegangen, um zu sehen, was andere Gruppen wirklich lehren. Weißt du, der Wachturm wäscht den Menschen hervorragend das Gehirn, sodass sie gegen jede andere Gruppe, die sich Christen nennen, sind. Von daher würden die meisten Zeugen sich nicht einmal im Traum vorstellen können, einen Fuß in eine andere christliche Gemeinschaft oder Kirche zu setzen. Ich tat es, denn durch mein Studium in Bethel kam ich zu der Feststellung, dass es noch andere Christen an anderen Orten gibt. Christsein hängt nicht von den allerkleinsten Erklärungen in der christlichen Lehre ab, wie die Zeugen es glauben. Von daher fühlte ich mich in anderen Gruppen von Menschen, die sich Christen nannten, nicht unbehaglich. Ich bin als Baptist aufgewachsen und wusste, dass diese Kirche nicht das war, was der Wachturm sagte. So begann ich, eine Gemeinschaft zu besuchen, und die Tatsache, dass sie die Bibel Kapitel für Kapitel, genau wie wir das in Bethel in unseren privaten Studien, in unseren eigenen Räumen getan hatten, durchgingen, erweckte mein Interesse. Der Pastor dieser Gruppe lehrte von der Bibel, Kapitel für Kapitel und Buch für Buch. Ich war echt erstaunt über die Menschen, die dorthin gingen und so überzeugt den Vater und den Herrn Jesus Christus anbeteten. Für mich war das etwas gänzlich Neues, denn die Zeugen wurden gelehrt, Jesus nicht anzubeten. Ich bemerkte jedoch, wie mein Herz anfing, überzeugt zu werden, und ich erkannte, was mir während meiner ganzen Zeit als Zeuge fehlte. Es war das nicht vorhandene persönliche Verhältnis zu Jesus Christus. Ich bin überzeugt, wenn du wirklich ein Zeuge Jehovas bist, dann kannst du kein bedeutungsvolles persönliches Verhältnis zu Christus haben. Denn sie lehren gegen alles, was etwas mit einer Anbetung Jesu oder einem wirklichen, innigen Verhältnis mit ihm zu tun hat.
Rob, du hast schließlich das Betel auch verlassen. Was veranlasste dich letztlich zu gehen?
Tatsächlich gab es mehrere Dinge, die mich veranlassten zum Gehen. Aber zwei Gründe sind mir besonders gegenwärtig. Einer war ein Freund von mir, mit dem ich die Bibel studierte. Er kam selbst ins Betel, wo ich mit ihm studierte. Eines Tages wartete er in der Empfangshalle auf mich und nahm eine Zeitschrift zum Lesen. Es war die Wachtumausgabe vom 15. Februar 1981. Während er wartete, las er darin und kam zu dem Absatz, wo es hieß, dass du nicht die schriftgemäße Führung, die du brauchst, außerhalb des treuen und verständigen Sklaven oder der Organisation finden kannst. Mit anderen Worten sagen sie, dass du zu ihnen oder zu ihrer Organisation kommen musst, um die Bibel zu verstehen, und dass es keinen anderen Weg gibt. Natürlich wusste ich durch mein Bibellesen, dass das verkehrt ist. Ein biblisches Beispiel ist 1. Johannes 5, Vers 20, wo es heißt, dass Jesus uns die verstandesmäßige Fähigkeit gibt, die Bibel und irgendetwas bezüglich Gott zu verstehen. Wir müssen uns nicht an Menschen wenden. Nun fragte mein Freund, mit dem ich die Bibel studierte, ob ich damit übereinstimme, und ich sagte ihm, nein. Ich konnte ihn nicht belügen und sagen, dass ich damit übereinstimme. Denn ich wusste ja, dass es biblisch gesehen falsch war. Und das veranlasste mich wirklich nachzudenken. Was tue ich hier eigentlich? Ich stelle diese Bücher her und verbreite ihre Literatur. Helfe und unterstütze sie, obwohl ich nicht mit ihren Lehren übereinstimme. Dann gab es noch einen anderen Zwischenfall, der sehr zu meiner Entscheidung beitrug, das Betel zu verlassen. Am 6. Oktober 1980 hielt Fred Franz einen Vortrag über die Organisation. Viele im Betel stellten die Frage, warum sie so viel das Wort Organisation gebrauchen, wenn es doch noch nicht einmal in der Bibel vorkommt. Darum ging es also in diesem Vortrag von Fred Franz, warum sie dieses Wort so viel gebrauchen. Er versuchte ungefähr eine Stunde lang Bibeltexte zu finden, die den Gedanken, dass die Organisation der einzige Weg zu Gott ist, unterstützen würden. Aber in Wirklichkeit gab es keine schriftgemäßige Grundlage, es zu beweisen. Es war für jemand, der wirklich vorurteilslos und aufmerksam zuhörte, offensichtlich. Ich habe sogar einige Einzelheiten aus dem Vortrag notiert. Es gibt keinen biblischen Beweis, dass es nur eine einzige Organisation gibt und du die Wahrheit durch sie erhältst. Nach diesem Vortrag war ich wirklich entschlossen, das Betel zu verlassen.
Aber Robert, keine Organisation zu haben, zu der man um Führung aufschauen kann. Wohin bist du gegangen?
Nun, wie ich schon vorher sagte, ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Zuerst ging ich einfach nach Hause und kehrte in die Versammlung zurück, durch die ich den ersten Kontakt mit den Zeugen hatte. Ich versuchte wieder, auf all die Fragen, die ich hatte, eine Antwort zu finden. Ich sprach zu einigen Ältesten in der Versammlung. Ich musste natürlich vorsichtig sein, denn zu der Zeit waren sie sehr misstrauisch wegen all der Wachtumartikel, die erschienen. Aber ich bekam keine schriftgemäße Antwort. Ich hörte immer nur, die Organisation, die Organisation. Das war die Grundlage ihres Glaubens, und darüber sprachen sie mehr als über irgendetwas anderes. Ich wurde ziemlich enttäuscht und bekam nicht die Antworten, die ich suchte. Randy hielt jedoch die Verbindung mit mir aufrecht und sandte mir ein Tonband. Das Band enthielt eine Ansprache über Galater 3 und erklärte, dass wir unseren Glauben nie in Menschen, menschliche Regeln oder in eine Organisation setzen dürfen, sondern er sollte direkt in Jesus gegründet sein. Das leuchtete mir ein, klang sehr logisch und schriftgemäß. Nun, ich dachte, du brauchst aber irgendeine Gemeinschaft, ohne dabei den Glauben auf eine Organisation zu setzen. Ich entschloss mich daher, nach Kalifornien zu gehen, um das zu untersuchen. Das Erste, was mir, wie auch Randy, auffiel, war, dass sie wirklich ein inniges Verhältnis zu Christus haben und sie ihn ziemlich hervorheben.
Nun, ihr sprecht über Glauben an Jesus, aber das tun doch auch die Zeugen. Und doch scheinen es ziemlich unterschiedliche Ansichten zu sein. Wie betrachten die Zeugen Christus und die Dreieinigkeit?
Nun, kein Zeuge Jehovas würde Christus tatsächlich anbeten, obwohl sie es taten, als die Organisation begann. Das änderte sich jedoch schnell. Vor nicht langer Zeit sagten sie, dass sogar schwarz auf weiß, dass du ihn nicht anbeten darfst. Sie glauben auch, dass er eine Schöpfung Gottes, der Hauptengel Gottes, aber nicht selbst Gott ist. Daher glauben sie auch, dass die Lehre von der Dreieinigkeit eine dämonische Lehre ist und vollständig falsch ist.
Wisst ihr, ich werde nie meine erste Begegnung mit Jesus vergessen. Es war, wie wenn mir jemand den Schleier von den Augen nimmt, und Gott wurde zum ersten Mal in meinem Leben eine Realität. Was erkanntest du, Robert, über Jesus?
Nun, eines der ersten Dinge, die mir in der Kirche, die ich besuchte, auffielen, war ihre Wärme, Freundlichkeit und dass sie eine Nähe zu Christus hatten, von der die Bibel so oft spricht. Wenn du die Johannes 14 und 15 ansiehst, dann kannst du es tatsächlich deutlich erkennen. Ich habe das schon vorher in der Bibel gesehen und sprach auch, wenn ich von Haus zu Haus ging, mit anderen Christen darüber. Jetzt kam alles zusammen und ich erkannte, dass ich diese Nähe zu Christus, die ich haben sollte, nicht hatte, da ich immer noch den Wachturmlehren folgte. So begann ich die Bibel etwas mehr zu betrachten und bemerkte mehrere Texte, die sagten, dass ich zu Christus sprechen und beten darf. 1. Korinther 1, Vers 2 und Apostelgeschichte 7, Vers 59 sind Beispiele. Auch Johannes 14, Vers 14 sagt, dass es Jesus ist, der unsere Gebete beantwortet und hört, wenn wir zu ihm beten. Mir fielen auch Texte auf, die aussagten, dass Jesus Gott ist. Jesaja 9, Vers 6 sagt, dass er der starke Gott ist. Und Jesaja 10, Vers 21 bezieht sich mit den gleichen Worten auf Jehova. Johannes 1, Vers 1 sagt, dass das Wort Gott war. Ich begann darüber nachzudenken. Wenn Jesus ein Gott ist, wie ich das mal dachte, und die Bibel sagt, dass wir zu ihm beten und ihn anbeten können, dann betest du in Wirklichkeit zwei Götter an. Jeder, der die Bibel liest, weiß, dass man nicht zwei Götter anbeten kann. Als ich darüber betete und die Bibel mehr las, begann ich zu erkennen, dass Jesus wirklich Gott geoffenbart im Fleisch ist. Diesbezüglich gibt es viele Texte, die wir später behandeln werden. Ich sah auch Kolosser 2, Vers 6, wo davon gesprochen wird, Jesus aufzunehmen. Johannes 14 spricht von ihm, dass er in uns lebt und wir in ihm. Dazu gibt es viele Texte. Offenbarung 3, Vers 20 und Johannes Kapitel 16 sind zwei weitere Beispiele. Ich begann also darüber nachzudenken. Ich hatte vorher Christus nicht wirklich angenommen und nie daran gedacht, dass er in mir sein könnte. Ich glaubte, dass das nur für die 144.000 gilt. Doch ich bin jetzt zu einer anderen Überzeugung gekommen und ich entschloss mich, Christus aufzunehmen. Danach änderte sich alles sehr schnell.
Beide von euch haben also Jesus als Herrn in eurem Leben angenommen. Randy, wie hat deine Familie darauf reagiert?
Nun, ursprünglich hatte ich meine Mutter, meine Schwester, meinen Schwager und sogar meine frühere Freundin zu den Zeugen gebracht. Als ich nun das Bethel verlassen hatte und mit ihnen über das, was dort geschah, sprach, stellte sich heraus, dass meine Mutter schon davon überzeugt war, dass die Organisation mit der Bibel zu dogmatisch ist. Und sie wusste, dass es auch anderswo Christen gibt. Daher war sie bereit, herauszukommen, und wir begannen, zu meiner Schwester und meinem Schwager zu sprechen. Es dauerte eine Zeit, aber schließlich konnten sie die Wahrheit, über die die Bibel spricht, erkennen. Mit der Zeit kam meine ganze Familie aus der Wachturmgesellschaft heraus. Mein Vater, der nie wirklich ein Zeuge war, war glücklich, uns herauskommen zu sehen und hat jetzt auch Christus angenommen. Es gab also viele Veränderungen und ich bin über den Ausgang sehr glücklich.
Wenn wir nun den ersten Teil dieses Interviews abschließen, dann sollten wir auf das, was der Anfang der falschen Lehren zu sein scheint, zurückblicken, Randy. Du sagst also, dass die Wachturmgesellschaft behauptet, die einzige Quelle für Gottes Wahrheit zu sein und dass nur sie die Bibel auslegen können. Ist das wirklich, was sie lehren?
Ja, das ist so. Oft finden wir in den religiösen Gruppen eine Reihe von Dingen, die sie lehren und die sie als Sekten kennzeichnen. Das erste ist, dass sie lehren, dass sie der einzige Weg zu Gott sind und sie allein die Wahrheit haben. Das zweite ist, dass sie Jesus zweitrangig ansehen. Sie sagen zwar, dass du Jesus anerkennen musst, aber du musst auch dies und jenes anerkennen. Du musst dies und jenes tun. Du musst unseren Regeln folgen. Das dritte ist, dass sie nicht die Ansichten anderer Leute über Gottes Wort beachten, beziehungsweise nicht beachten dürfen. Sie ziehen keine Kommentare solcher, die die Bibel studiert haben, heran. Sie wenden sich nicht den griechischen und hebräischen Urtexten zu, um dort den ursprünglichen Sinn eines Textes zu erkennen. Und das vierte ist, dass sie sagen, nur unsere Gruppe, nur wir werden Errettung erlangen. Du musst ein Teil unserer Gruppe sein. Unglücklicherweise ist das, wie bei vielen anderen Gruppen, auch bei den Zeugen Jehovas der Fall.
Das war wirklich alles sehr aufschlussreich. In unserem nächsten Gespräch werden wir einige der Lehren der Zeugen Jehovas betrachten. Nicht nur ihre gegenwärtigen, sondern auch einige ihrer früheren Lehren. Und wir werden sehen, wie sie sich änderten, warum sie sich änderten und was das für jemand, der sich mit Jehovas Zeugen beschäftigt, bedeutet. Vielen Dank, Randy Waters und Robert Sullivan.
Lieber Hörer, die Tatsache, dass von der Wachturmgesellschaft und den Versammlungen die wahren Hintergründe über Ausschlüsse und warum Brüder die Organisation verlassen, nicht genannt werden, sollte uns nachdenklich machen und um der Gerechtigkeit willen veranlassen, der Sache auf den Grund zu gehen. Nur so kannst du dir ein eigenes Urteil bilden. Es wäre unklug, das, was du gehört hast, einfach als unwahr zu bezeichnen. Du und ich, jeder, hat die biblische Verantwortung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Eine Frage, die uns nachdenklich machen sollte, ist: Warum kommen Brüder unabhängig voneinander auf der ganzen Welt nur durch vermehrtes und ernstes Bibellesen in einem Punkt mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis? Und zwar, dass jeder Christ ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben sollte und man auch mit ihm sprechen darf? Lies Johannes Kapitel 6 und überzeug dich selbst, dass du die Gemeinschaft mit Jesus, das persönliche Verhältnis mit ihm brauchst. Erst diese Gemeinschaft mit ihm macht uns zu wirklichen Christen und öffnet uns den Zugang zum Vater. Was das Beten und Reden zu Jesus betrifft, bitte ich dich, folgende Texte gebetsvoll zu untersuchen. Johannes 5, Vers 23, 1. Korinther 1, Vers 2, Apostelgeschichte 9, Vers 14 und 21, 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und wenn du Zugang zu der Interlinearübersetzung hast, die von der Gesellschaft herausgegeben wurde, dann schlage Johannes 14, Vers 14 auf und vergleiche den griechischen Text und die Zwischenzeilenübersetzung mit deiner neuen Weltübersetzung. Nach dem griechischen Text sagt Jesus dort: Was immer ihr mich in meinem Namen bitten werdet. Ich frage dich, warum erscheint das Wörtchen mich, was immer ihr mich in meinem Namen bitten werdet, nicht in der neuen Weltübersetzung, obwohl es sich im griechischen Urtext befindet, auf den sich die Gesellschaft beruft? Für weitere Informationen oder Fragen steht der Übersetzer jederzeit und gerne zur Verfügung.